mit Clausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Clausen über Kultur und Religion.
RevLab.
Herzlich willkommen. Heute ist das Thema das Wenige und das Wesentliche. Also die Askese als die Einübung in etwas weniger wollen, kaufen, haben als der Weg zu sich selbst, so ungefähr. Aber wie finde ich das heraus, was ich denn wirklich brauche? Und dazu müsste ich ja wissen, was ich wirklich will und überhaupt, wer ich bin. Schwierige Fragen, wichtige Frage. Dazu ein Gast mit einem besonderen Buch, Jon von Düffel. Er ist ganz vieles, ein bekannter Dramaturg, Autor, Lehrer, also Professor für kreatives Schreiben und Schwimmer. Und er hat ein Buch geschrieben, das Wenige und das Wesentliche, ein Stundenbuch. Und darüber will ich mit ihm sprechen. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ich habe gerade gemerkt, ich dachte, ich bereite dieses Gespräch vor und bin ganz toll mit meiner neuen Idee und merke, ups, eine nette Kollegin hat für die evangelische Zeitschrift Zeitzeichen schon ein sehr schönes Gespräch mit Ihnen geführt. Und die sehr schöne Literaturkirche St. Jakobi in Hildesheim, von denen habe ich übrigens den Tipp, haben bald eine Lesung. Das machen wir als Werbeblock am Schluss nochmal. Also es ist interessant, Sie haben ein Buch geschrieben, das Wenige und das Wesentliche, ein Askesebuch, ein nicht religiöses Askesebuch, ein Stundenbuch, und die Protestanten stürzen sich auf Sie. Ich hoffe, Sie halten das aus.
Ja, ich halte das gerne aus, vor allen Dingen, weil ich sagen muss, ich habe das ja nicht gegen Religion geschrieben, sondern eigentlich eher um dem weltlichen Problem, wenn man so möchte, das zu viel zu begegnen. Und das eben in einer nicht ausschließenden Art, dass ich also sage, es ist keine Religion oder keine Form von Glauben die Voraussetzung dafür. Und ich glaube auch, dass die Kraft dieses asketischen Gedankens, der vielen Religionen ja innewohnt, nicht an Religion im engsten Sinne gebunden ist, aber schon an eine Form von einer spirituellen Weltsicht. Also ich glaube schon, dass man diese Vielzahl an Anfragen, die so schön von Ihnen beschrieben wurde, damit zu tun hat, dass es grundsätzlich dafür eine Offenheit gibt, gerade bei Leuten wie in der evangelischen Kirche. Das erlebe ich schon sehr stark.
Gehen wir doch mal kurz auf den Anlass und den Ort. Das Thema liegt ja ein bisschen in der Luft, aber um sich dann tatsächlich hinzusetzen und was zu schreiben, muss man ja irgendwie einen Impuls und einen Anstoß haben. Das schimmert in dem Buch durch, warum Sie diese besondere literarische Meditation, Selbstbesinnung geschrieben haben. Aber müssen Sie das noch mal ein bisschen skizzieren für diejenigen, die noch nicht reingeguckt haben ins Buch?
Naja, es gibt, glaube ich, viele Arten von zu viel im Leben. Das eine, das, woran man vielleicht zuerst denkt, ist die Wohlstandsgesellschaft, das zu viel an Konsum. Es gibt aber auch finde ich, zu viel an Nachrichten, ein zu viel an medialem Konsum, was sozusagen eine andere Stufe von auch Zerstreuung, Überforderung ist. Und wenn man so guckt, was waren so die Themen der letzten Jahre in der philosophischen, lebensnahen philosophischen Literatur, dann war es die Erschöpfung, die Müdigkeitsgesellschaft und so weiter. Und das sind ja alles Zeichen davon, dass vielen Menschen die Lebensweise, die uns natürlich auch so geprägt hat und aus der, in der wir wie funktionierenderweise feststecken, dass diese Lebensweise einfach für sich, für viele Menschen nicht mehr richtig anfühlt. Aus ökologischen Gründen, aus sozialen Gründen, aus Gerechtigkeitsgründen, aus religiösen Gründen. Und ich finde, Askese ist ein Prinzip, wie man dem zu viel begegnen kann. Für diejenigen also, die der Befund des zu viel auf dieser oder jener Ebene gilt, für die ist das gedacht.
Das Lustige ist, dass ich mich zufälligerweise perfekt auf Ihr Buch und dieses Gespräch vorbereitet habe, weil ich in der Woche, bevor ich es gelesen habe, habe ich gesagt, es reicht, ich muss 3 Apps löschen. Und das waren jetzt gar keine schlimmen Apps. Das war einmal Duolingo, da habe ich Spanisch aufgepoliert, dann habe ich Guardian und New York Times. Also wirklich könnte man mit angeben. Aber ich habe gesagt, das ist zu viel. Und ich habe die gelöscht an einem Tag. Einfach um mehr Zeit zu haben, weniger das zu konsumieren, weniger am Handy rumzudaddeln und mehr Bücher zu lesen. Ich habe an dem Punkt mal was richtig gemacht.
Ja, und ich glaube, das ist auch der einzige Weg, wie man das für sich herausfinden kann. Also es ist ja eben kein Plädoyer für eine Art Minimalismus als Lifestyle, sondern es ist ja der Appell, sich auf das eigene richtige Maß zu besinnen. Und ich bin schon sicher, dass es da individuell auch ganz große Unterschiede gibt. Was für den einen ganz wichtig ist, muss für den anderen nicht wichtig sein und umgekehrt. Und insofern ist es tatsächlich ja nicht nur eine Art Regelbefolgung oder Ratgeberei, die man übernehmen muss, sondern es ist vielmehr tatsächlich eine Art Erkenntnisauftrag. Und die Belohnung dafür, die kann einem auch kein Handy oder kein digitales Feedbackgerät geben, sondern es ist tatsächlich nur die Tatsache, dass man merkt, ich habe es jetzt richtig gemacht, ich fühle mich dabei besser, es geht mir gut dabei.
Wir haben natürlich einen kleinen Selbstwiderspruch, weil wir hier gerade einen Podcast aufnehmen und den werden wir durch die sozialen Netzwerke jagen und Menschen werden es dann übers Internet hören, aber nichtsdestotrotz. Das fand ich eine der besonders starken Passagen Ihres Buches, wo Sie, die mich besonders angesprochen hat, wo Sie jetzt nicht allgemein gegen Konsum gesprochen haben, sondern diese fatale Religion des Digitalen. Das ist ja eine kleine Religionskritik, die Sie probieren, weil Sie den Eindruck haben, dass hier eine, oder ich ja auch, oder viele, eine besonders gefährliche Kraft zur Selbstentfremdung heute ist. Haben Sie das selber auch als Religionskritik formuliert oder ist es eher eigene Erfahrung, an dem, die Sie hier bearbeiten?
Es ist eigene Erfahrung, aber es ist natürlich auch eigene Erfahrung mit vielen Menschen, die mich umgeben. Und gerade die Kritik an der, ich sage jetzt mal, digitalen Religion, die sich ja dann auch so in Konzepten wie Transhumanity formuliert, was dann so große Vorstellungen davon sind, wie sich unser Gehirn gewissermaßen als digitale KI fortsetzt und unsere Identität gewissermaßen an den ans Virtuelle übergeben wird. Das sind natürlich vielleicht extreme Ausprägungen, aber trotzdem gibt es ja in dem ganz alltäglichen Digitalen eine Menge von versteckt ideologischen Aspekten. Allein schon der Druck, mit dem man gewissermaßen dazugehören muss, auf die Art und Weise, wie man mehr oder weniger sich gezwungen fühlt zu partizipieren. Allein darin steckt mehr Dogma, als man denken sollte. Und es ist wie mit allem, also weil Sie es angesprochen haben, natürlich liegen da Vorteile, Nachteile oder um es ein bisschen religiös zu formulieren, Fluch und Segen sehr nah beieinander. Sonst würde das überhaupt nicht funktionieren.
Nun setzen Sie aber was anderes dagegen und das kam mir auch entgegen, ich gerade wieder von Apps befreit, mich einem Buch zu wenden. Sie haben ein Stundenbuch geschrieben, natürlich nicht so ganz richtig, also kein Buch mit den Gebeten für die jeweiligen Tagzeiten und Tagesstunden, sozusagen des monastischen Tagesablaufs. Ich habe mich gefreut, weil diese Form jetzt zwar nicht von vielen gemacht wird, aber eine Parallele habe ich doch gesehen. Vor kurzem habe ich ein Podcastgespräch mit Helga Schubert, der Schriftstellerin, geführt, die eben vor kurzem auch ein Stundenbuch der Liebe geschrieben hat. Daran hat sie aber jetzt ganz anders als sie vor allen Dingen Geschichten erzählt, wie sie ihren Mann pflegt, ihre Beziehung, deren ganze Geschichte und so weiter. Und eben hat mit dieser Form Stundenbuch gespielt, um sich zu fokussieren auf den Moment jetzt. Jetzt bin ich da, jetzt lebt mein Mann, jetzt pflege ich ihn und so. Wie sind Sie denn auf diese Form des Stundenbuchs gekommen? Denn so naheliegend ist das nicht.
Also es gab mehrere Gründe. Der vielleicht augenfälligste Grund ist, es ist kein philosophisches Buch im allerengsten Sinne, sondern tatsächlich ein literarisches, philosophisches Konglomerat, wenn man so möchte. Also literarische Philosophie. Und das heißt, dass ich bei dem Denken, das dort festgehalten ist von Stunde zu Stunde, nicht absehe von Zeit und Raum. Literatur erzählt aus einem Schauplatz heraus zu einer ganz bestimmten Zeit mit der Gegenwärtigkeit all der Dinge, die einen umgeben, der Landschaften, der Menschen. Und so wollte ich auch das Denken sozusagen in der Wahrheit der jeweiligen Stunde belassen und vielleicht mal so, damit man sich's vorstellen kann. Es gibt sehr, also für mich zumindest sehr nachvollziehbar, sehr erlebbar, jede Stunde auch eine andere Art von Wahrheit. Ich bin ein Morgensoptimist und habe mittags sozusagen immer so die klassische Zeit der Anfechtung, des Zweifels oder auch der Erschöpfung. Und abends hält sich es für mich dann so langsam wieder auf, aber auch versöhnlicher und nicht mit dem ganzen Werf und der ganzen Aufbruchswillen des Morgens. Und wenn man sozusagen literarisch denkt, dann muss man das miterzählen, weil der Gedanke sich auch nur so als Wahrheit zeigt, dass er der Stunde gerecht wird, die man gerade beschreibt. Und dann ist es dadurch eben auch so ein Buch des Weges oder der Wege, ein Wegbegleiter durch die verschiedenen Stunden des Tages. Und ich würde schon sagen, dass dieser Tag wie ein Leben ist. Und dieser Vergleich, dass ein Tag ein Leben ist, ist ja auch nicht neu, es ist auch nicht nur ein christlicher Vergleich. Wenn man an das uralte Rätsel denkt, des Ödipus oder der Sphinx besser gesagt, was geht morgens auf 4 Beinen, mittags auf 2 Beinen, abends auf 3 Beinen, dann ist das der Mensch und das ist sein ganzes Leben.
Und man kann dieses Buch eben deshalb auch sinnvollerweise oder man sollte es sinnvollerweise nicht durchlesen, sondern immer mal wie so ein Stundenbuch nehmen und dann auch mal, und dann ist es ja in Stunden gegliedert und dann mal ein bisschen vorspringen oder mal wieder zurückgehen oder was wiederholen. Es ist so ein bisschen vom Satz her, von dem Druckbild wie ein Langgedicht, aber nicht anstrengend zu lesen. Also das könnte ja erstmal verwirren, weil das anstrengend ist es nicht. Man kann es gut lesen, aber es will auch nicht deshalb so einen sauberen, ordentlichen Argumentationsduktus durchführen. Man spürt manchmal direkter, manchmal weniger, so eine Landschaft, auch so ein Spiel mit sowas Monastischem oder Deutsch, bisschen Italien-Sehnsucht kommt durch, also Italien-Sommer, und da denkt man immer gleich, das ist so katholisch, und da gibt es aber auch es schwingt ein schöner Ort und eine schöne Zeit, damit die es einem leicht machen, sich auf Wesentliches zu konzentrieren und Quatsch beiseite zu lassen. Man hat nicht den Eindruck, dass es mitten auf dem Alexanderplatz geschrieben worden ist.
Ja, ich glaube, dass in dem Fall auch eine Hilfe ist, diese Landschaft. Das ist ja sozusagen ein Buch zum Zeitpunkt des Jahreswechsels. Trotzdem ist es eben keine depressive Berliner Winterlandschaft oder Städtelandschaft, sondern es ist eben das dann doch sehr lichtvolle italienische Gebirge im Hinterland von Ventimiglia, also direkt an der französischen Grenze. Wie ich dazu gekommen bin, vielleicht ist ein anderes Thema, aber die Rolle, die Natur spielt, auch in dem Nachdenken, die Rolle, die Landschaften spielen, der Mensch in Relation zur Natur, das sind natürlich wesentliche Themen, die in so einem Kontext für mich auch nochmal greifbarer sind, als wenn man die jetzt sozusagen in dem sozialen Superkontext Berlin-Alexanderplatz verhandeln würde. Es ist also schon eine Landschaft, die einem erlaubt, auf sich selber zurückgeworfen zu sein und dann auch wieder von dort aus zu gucken, was begegnet mir und was ist da. Also insofern, ja, es ist ein Gang durch 12 und eine Stunde. Und ich glaube trotzdem, dass auch das, was ganz Konkretes ist, es ist wirklich ein sehr konkreter Weg durch die Landschaft und gleichzeitig ist es natürlich auch was Metaphorisches, weil ein Weg, ein Lebensweg eben auch im Gehen entsteht und diese Schritte, die man macht, die harren auch immer ihrer Überprüfung und insofern ist es natürlich auch ein Bild eines Lebens.
Gegen Asketen, philosophisch oder religiös, ist immer auch der Vorwurf erhoben worden, das sei im Grunde elitär. Wer arm ist, stellt sich diese Frage nicht. Der hat halt wenig und ist auch nicht in der Lage, sich dann so zurückzuziehen. Da ist manchmal was dran, aber nicht immer. So wie Sie es beschreiben, weise ja darauf hin, dass es grundsätzlich notwendig ist, um zur Besinnung zu kommen, dass man auf Abstand geht. Wie sonst sollte man zu sich selber kommen, wenn man nicht zu den Dingen, zu dem, was man tut, worin man eingebunden ist, was einen hält, auf Abstand geht. Nun aber doch zur Leitfrage dieses Buches, so wie ich sie verstanden habe. Wie finde ich eigentlich heraus, was ich wirklich brauche? Wirklich oder eigentlich oder wahrhaftig? Oder warum ist das eigentlich heute die entscheidende Frage? Vielleicht ist das nochmal eine Frage vorher, bevor wir dann auf die Beantwortung der Frage zielen, die man in dem Buch aber so schnell auch nicht findet.
Ja, also vielleicht, ich mache jetzt nochmal so ein paar Schritte zurück. Mhm. Also vielleicht einen Schritt noch ganz zurück zu dem Thema der Form. Das hatten Sie auch angesprochen. Auf den Zeilen steht manchmal so wenig, weil ich versucht habe, auf jeder Zeile auch nur das zu sagen, was wirklich wesentlich ist. Also man müsste sich sozusagen ein Essay vorstellen, in dem ganz, ganz viel an argumentativen Formulierungen gestrichen ist, sodass wirklich von dem Text nur das Wenige und Wesentliche übrig bleibt und jede Zeile aber auch den Anspruch für sich erhebt, dass auf dieser Zeile etwas Wenige Wesentliches steht. Also dass diese wenigen Worte aber ein Gewicht haben.
Die reichen aus.
Und da bin ich schon bei einer Antwort, also einer Teilantwort auf Ihre Frage. Wenn man einen Text über sich schreibt, wenn man einfach sagt, okay, ich stelle mir die Frage, die das Buch auch stellt, in welcher Geschichte bin ich eigentlich gerade? An welchem Punkt meiner Geschichte bin ich eigentlich gerade? Wo komme ich her? Wo stehe ich? Wo gehe ich hin? Das sind die Fragen einer Lebenserzählung. Und wenn man das alles aufschreibt und dann guckt, was von dem, was ich jetzt alles aufgeschrieben habe, ist eigentlich wirklich wichtig und das andere streicht, Und da bin ich jetzt überhaupt nicht der Meinung, dass man sagen muss, ja, also der Asket muss, das ist für mich der Asket der Vergangenheit, da geht so eine ganze Lebensweise mit einher. Das ist eine einsiedlerhafte Figur, die sich zurückgezogen hat aus allen weltlichen Dingen, die an dem täglichen Leben der Menschen nicht mehr partizipiert. Das meine ich gar nicht. Ich meine, die Kontemplation, die Sie beschrieben haben, ist ein Moment der Besinnung, aber ich glaube nicht, dass er im Widerspruch steht zum tätigen Leben, sondern im Gegenteil, zu einem Leben, das in seiner Tätigkeit das tut, was wichtig und wesentlich ist, also möglichst das Richtige tut. Und insofern, glaube ich, geht es darum, in der Fülle oder in dem zu viel der Dinge zu gucken, wenn ich mir das sozusagen wie eine volle Seite vorstelle, was würde ich einfach rausstreichen und mit welcher Text ist mir genug? Was ist das genug für mich? Was würde mir reichen?
Gibt es da eine Verbindung zu Ihrer dramaturgischen Arbeit? Nein, ich kenne ja diesen schönen Spruch von Stefan Zweig, was man streicht, oder alte Theater, was man streicht, kann nicht durchfallen. Nur haben Sie, wir haben vorhin darüber erzählt, Sie haben Josef und seine Brüder dramatisch spielbar gemacht. Das ist ja vielleicht auch eine Grundtätigkeit Ihres Dramaturgenlebens, Texte auf den Kern zu reduzieren, damit dann Schauspieler und Schauspieler daraus was machen.
Also natürlich ist Streichen nicht nur ein Rotstiftakt, sondern es ist im besten Sinne, wenn es gelingt, es ist eigentlich auch eine Kunst, eine Verdichtung. Das heißt, wie kann man mit wenigen Worten möglichst viel sagen? Und der Theatersatz, da haben Sie mich so ein bisschen ertappt, ist im besten Fall ein Satz, der im Raum steht. Also jeder Satz, der im Raum stehen kann, der die Kraft hat, im Raum zu stehen und auch nachzuhallen bei den Zuschauerinnen, dieser Satz verdient es, auf einer Bühne gesprochen zu werden. Und ein bisschen stehen natürlich die Sätze dieses Buches auch hoffentlich im Raum. Und wenn sie da stehen, sind sie natürlich auch angreifbar, kritisierbar. Und ich hoffe, sie haben dennoch die Kraft zu überzeugen. Und insofern ist natürlich das auch ein Verdichtungsprozess oder ein Prozess der Besinnung auf das, was wichtig ist. Und wenn man mal so sagt, sich überlegt, wie viele Entscheidungen treffe ich eigentlich am Tag? Ne? Also wir treffen ja laufend Entscheidungen. Also allein wenn man vor dem Supermarktregal steht, trifft man 1 Million Entscheidungen in sehr kurzer Zeit. Oder einkaufen geht man nicht damit. Und insofern ist ja auch die Frage, also in welche Entscheidungssituationen bringe ich mich und wie kann ich die Anzahl der Entscheidungen auf die Entscheidungen reduzieren, wo ich das Gefühl habe, das entspricht mir. Das sind die Entscheidungen, wo ich auch das Gefühl habe, ich bin nicht dauernd in einer Überforderung habe ständig, wenn ich mich entscheide, das Gefühl, die Hälfte falsch entschieden zu haben oder was Wichtiges übersehen zu haben. Wie kann ich das, auch diese Entscheidungserwartung an mich selber, wie kann ich die so verdichten, dass ich auch das Gefühl habe, da habe ich eine faire Chance, am Tag die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Und das war aus zwei Gründen in früheren Zeiten, in Anführungszeichen, anders. Erstens, weil es nicht so viele Entscheidungen zu fällen gab. Also einfach, weil man weniger Möglichkeiten gab, ärmer war, nicht so überschüttet war mit Möglichkeiten. Und diese Entscheidungsnotwendigkeit ist durch das Digitale ins Unendliche gegangen. Da kann man, was man da alles entscheiden könnte. Das ist das eine. Und das andere ist, dass das Leben auch noch mal stärker ritualisiert und vorgeprägt war. Also sozial, durch Autoritäten, durch bestimmte Routinen. Wo eben klar war, da muss man gar nicht entscheiden. Man muss sich nicht entscheiden, wie man ins Theater, wie man sich anzieht, wenn man ins Theater geht zum Beispiel. Das ist ganz klar, da zieht man als Mann ja Kett und Schlips an. Das ist ja, braucht man gar nicht reden.
Absolut. Also es hat sich sehr verändert und natürlich kann man das sozusagen als einen großen Individualisierungsprozess beschreiben. Das wäre aber sozusagen eine rein ideologische Beschreibung. Der Hintergrund ist tatsächlich, ist es wie so oft, eine ökonomische Entwicklung. Das Individuum ist die Instanz, die Kaufentscheidungen trifft. Und deswegen ist das Individuum auch das, was vom Markt, von allen möglichen Werbungen, Reklamen und so weiter umworben und verlockt wird. Und weil das Individuum eben das ist, was das Geld ausgibt, ist es auch das, was immer wieder neue Möglichkeiten und neue Arten, Geld auszugeben, eröffnet bekommt. Und was genau fehlt, ist eben da das Maß. Ich bin nicht dafür, dass man sozusagen das Individuum wieder zurückschraubt. Aber Individualismus ist kein Freischein, sondern es ist eine Aufgabe. Das Individuum muss sich in ein Verhältnis setzen. Zu sich selber, zur Natur und vor allen Dingen aber auch zur Gesellschaft. Und ich weiß noch, wie ich angefangen habe als theaterschaffende Person. Da war es so, dass man sehr das Gefühl hatte, wir müssen für das Individuum Freiheiten gegen die Gesellschaft erkämpfen. Und jetzt ist es eigentlich fast genau umgekehrt. das Maß wieder zu erkämpfen, eine Form von Maß auch zu finden für sich, aber eben auch im Konsens mit anderen, ist die viel schwierigere Aufgabe heute. Und deswegen finde ich diesen ganz alten Gedanken, eigentlich aus der Antike kommend, aber eben auch in vielen Religionen enthalten, dass dieses Maß oder man kann auch sagen die Balance oder das Gleichgewicht ist sehr viel wichtiger geworden, eben weil wir die nicht nur die Freiheit haben zur Maßlosigkeit in vielen Punkten, sondern weil wir auch ständig dazu eingeladen werden, eigentlich die ganze Zeit verlockt werden oder provoziert werden zur Maßlosigkeit.
Und uns dabei dann verlieren. Auf das mit dem Gemeinschaftsaspekt komme ich nochmal zurück. Aber jetzt sozusagen zum Kern des Buches. Sie stellen durchgängig die Frage, was ist jetzt das Wesentliche, das, was ich wirklich brauche und worauf kann ich verzichten? Und Sie beantworten diese Frage aber jetzt nicht, weil das wäre ja unsinnig. Das muss ja jeder, der das Buch liest, für sich selber erfahren. Aber Sie geben dadurch einen Hinweis, dass Sie das Thema Verzicht oder das Wenige umdrehen. Also die Vorstellung, dass Askese etwas Hartes ist, Menschenfeindliches, Fleisch abschneiden, das sich selbst den Finger abhacken, also eine Form, sich selber unglücklich zu machen und darin glücklich zu sein, weil man stärker, willensstärker ist als die anderen. Das weisen sie von sich und versuchen einzuladen, doch mal auszuprobieren den Gedanken, Askese ist jetzt nicht Verlust und Unglück, sondern eigentlich eine Freiheitsform oder Ermöglichung und darin eigentlich etwas glücklich machen. Das haben wir das so, haben wir es richtig.
Wunderbar. Und vielleicht ist ein wichtiger Begriff dafür das Bedürfnis. Also wir sind, glaube ich, sehr damit beschäftigt, was wir wollen, was wir, wo wir hinwollen, wo wir uns vergleichen mit anderen. Und sind oftmals sehr blind für unsere Bedürfnisse, womit ich auch nicht nur meine Nahrung, Essen, Trinken und so weiter, sondern vor allen Dingen die meisten Bedürfnisse sind tatsächlich soziale Bedürfnisse, immaterielle Bedürfnisse, wenn man so will, manchmal auch spirituelle Bedürfnisse.
Werde ich gesehen?
Aufmerksamkeit ist ein absolut primäres Bedürfnis. Und wenn man sich anguckt, wie soziale Medien mit diesem Primärbedürfnis des Menschen, des Gesehenwerdens, der Aufmerksamkeit natürlich geschickt arbeiten, ne? Also allein, also könnte man stundenlang drüber reden, aber dass sozusagen das Gesehenwerden für viele Menschen inzwischen nur noch ein digitales Gesehenwerden ist, dass ihre digitale Präsenz sozusagen fast wichtiger geworden ist als die analoge, das erzählt ein bisschen was über die Verschiebungen, in denen wir stecken. Und ich glaube trotzdem, dass jede Person, die sich in einem Gespräch mal mit einer anderen Person erlebt hat, gespiegelt gefühlt hat durch die Worte, Blicke, die Nähe einer anderen Person, die wird ein so positives Erlebnis haben, das kann einem auch 30.000 Follower nicht beschweren. So. Kurzum, diese Bedürfnisse wieder zu entdecken und zu spüren, dass das eine Form von Befriedigung ergibt, die einem viele andere Dinge, von denen man sich Befriedigung verspricht oder von dem einen Befriedigung versprochen wird, viel übertrifft. Das hilft und ich würde vollkommen unterschreiben, was Sie gerade auch nochmal skizziert haben, nämlich Askese ist nichts, was gegen die eigenen Bedürfnisse gerichtet ist, wenn man sich so versteht wie in diesem Buch, sondern sie ist ein Gespür für die eigenen Bedürfnisse. Und wer seine Bedürfnisse kennt und auch weiß, was ihm oder ihr genügt, der ist eine der stärksten Personen überhaupt. Wie, wenn man so durch die Stadt geht, geht man ein bisschen durch die Stadt wie der berühmte Philosoph Diogenes in der Tonne, der über den Markt von Athen geschlendert ist und sich an all dem gefreut hat, was er nicht braucht. Und das ist, glaube ich, der Zustand nicht gegen die Bedürfnisse und nicht aus Willensstärke heraus, sondern und auch nicht gar nicht aus einem Gedanken der Unterdrückung dieser Bedürfnisse, sondern im Gegenteil im Einklang mit ihm, einem Gespür dafür. Und ich glaube, wenn man die wirklich kennt, seine Bedürfnisse, dann ist man ein sehr freier Mensch.
Das ist lustig. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einer jungen Mutter, die mir ja berichtete, was so die neuen auch Farbtrends in der Selbstdarstellung auf Instagram von jungen Mütterglück ist. Nämlich gibt es so bestimmte Beige-Töne, die jetzt vorherrschen. Machte sich ein bisschen lustig, aber sie konnte es auch gut beschreiben. Also junge Mütter, die sich und ihr Kinderglück sozusagen in bestimmten Wohlfühlfarben präsentieren. Und das konnte sie noch ein bisschen differenzierter beschreiben, als ich das jetzt kann. Also solche bestimmten Beige-Töne und dann und so. Und jeder, der mal Kinder großgezogen hat, weiß, das ist aber auch eine ganz anstrengende Zeit. Und also für so einen Quatsch hat man eigentlich gar keine Zeit. Mag ja sein, dass man mal ein schönes Foto hat, das man gerne teilt. Das ist ja was Schönes, teilt man eine Lebensfreude. Aber wenn man dann sich dabei solchen Trends unterordnet und davon lebt, dass die anderen das dann auch irgendwie wertschätzen, teilen, liken und sonst sowas, ist man in einer Weise ja weg von der eigentlichen Situation, nämlich, dass man da ein Kind hat und manchmal macht es überhaupt keinen Spaß, weil das wahnsinnig schreit und man die ganze Nacht nicht geschlafen hat und zieht ihm an, was eben noch da ist und trocken ist. Ist ein schönes Beispiel dafür, wie fokussiere ich mich auf das, was da ist, nämlich eine schöne, gelingende Beziehung.
Absolut.
Aber auch für Väter gilt das jetzt, aber du hattest mir eine junge Mutter erzählt. Und diesen ganz anderen Kram, der so viel Aufmerksamkeit, Zeit kostet und auch Druck auslöst, muss ich das eigentlich mitmachen?
Ja, und das ist natürlich eine Art Bestätigungsspirale, in die man dann gerät. Also man meint, diese Bestätigung zu brauchen. Und ich glaube, dass das natürlich eine Falle ist, die auch weitlich ausgenutzt wird von all jenen, die dann natürlich einem auch nicht nur diese B-Stühle, sondern die entsprechenden Produkte dafür verkaufen wollen und dafür sorgen, dass man sozusagen neben dem Stress ein Kind großzuziehen und dabei eine gelingende Beziehung zu begründen, auch noch den Stress hat, dass alles auch noch gut aussieht. Und dem den Erwartungen sozusagen gewisser Medien Konsumenten entspricht. Also das ist, glaube ich, dann wirklich ein extra Stress. Und interessanterweise würde ich sagen, also die maximale Erfindung, und das kommt jetzt nicht von mir, das kommt tatsächlich von McKinsey. Ich habe mal ein Buch über Unternehmensberater geschrieben. Und ein Satz hat mich dabei sehr aufhorchen lassen. Einer der wirklich leitenden Manager von McKinsey hat zu mir gesagt, die besten Arbeitnehmer sind die, die ehrgeizig sind und unsicher. Und da dachte ich, er meint selbstsicher. Und da meinte er, nein, unsicher. Die Leute, die Bestätigung brauchen, die kann man total ausbeuten. Weil die werden alles tun, um irgendwann ein großes Lob zu kriegen. Und genauso ist es aber umgekehrt auch mit der Vermarktung. Der beste Kunde ist ja nicht der Narziss, der mit sich in totaler Selbstliebe eins ist und sich selbst genug ist. Im Gegenteil, ein Mensch, der sich selbst genug ist, ist ja ein Konsumfeind, weil der braucht ja nichts. Aber die Menschen, die ständig Bestätigung brauchen, die brauchen dann dieses Accessoire und jenes Must-Have, um sich auch vor der Community entsprechend zu produzieren. Und da entstehen die Abhängigkeiten. Und ich glaube, jede Person, ich bin auch auf tausende Weisen abhängig von meinem sozialen Umfeld, von anderen Menschen, von auch Bestätigung. Und gleichzeitig aber versuche ich, meine Abhängigkeiten nach bestem Wissen und Gewissen zu sortieren und zu sagen, brauche ich denn diese Bestätigung? Ist mir das jetzt wirklich wichtig, dass diese Person XY oder das Medium Z irgendwie zu mir sagt, das habe ich jetzt aber gut gemacht? Natürlich bin ich eine unsichere Person und jeder Mensch ist auf seine Art und Weise unsicher. Und trotzdem, glaube ich, darf man sich von dieser Unsicherheit, die man in sich trägt, nicht zum Sklaven anderer machen.
Also der McKinsey-Mann hat keine Ahnung von Mitarbeitenden in Führung. Leute, die nicht genug kriegen an Aufmerksamkeit, die kann man auch nicht gebrauchen. Sondern man braucht schon Leute, die selbstständig in Ruhe Dinge fertig machen, wenn man an einem längerfristigen Beschäftigungsverhältnis interessiert.
Das war es vielleicht nicht.
Vielleicht war das gar nicht. Vielleicht war das auf einen Schnellverbrauch ausgerichtet. Ich will noch mal auf einen anderen Aspekt kommen. Es durchzieht dieses Buch. Es ist dann eben ja auch kein Erbauungsbuch und es ist auch nicht so besinnlich, also führt zu Besinnung, aber es ist jetzt kein Besinnlichkeitsbuch, sondern da sind ja auch scharfe argumentative Passagen drin und eine Schärfe in der Argumentation dieses Buches besteht darin, dass sie abgrenzen den Asketen der Zukunft und den Asketen der Vergangenheit. Da hatte ich so ein paar Fragezeichen und die werde ich jetzt bei Ihnen los. Also einmal grenzen Sie sich ab von dem Asketen der Vergangenheit, der eben Verzicht als übermenschliche Leistung verstanden hat, als Selbstabtötung und dann eben meinte, dann kriege ich dafür den Lohn, das ewige Heil nach dem Tode. Und nun mache ich was böse ist. Ich werde Sie jetzt mal kurz vereinnahmen. In diesem Punkt und in dem anderen noch habe ich den Eindruck, es ist ein ganz schön protestantisches Buch. Sie können das sicher gleich, Sie können sich gleich wehren. Sie lachen schon. Nein, weil natürlich der Protestantismus begründet ist auf einer radikalen Kritik am Asketen der Vergangenheit mit der These, Askese sei unchristlich. Ist eigentlich etwas, was aus einer fremden Tradition herstammt. Und Luther hat das nochmal ein bisschen subtiler gefasst und hat gesagt, der Asket, der seinen Verzicht für sich als Glück versteht, der ist eigentlich schlimmer als der blödeste Konsument, der Prasser, Säufer, Fresser. der macht sein Ding und schämt sich nicht. Der Asket aber benutzt selbst sozusagen das Heil, Gott, um dann ein besseres Glück zu bekommen. Also er ist noch viel tiefer in dieser Glücksspirale drin, in seiner eigenen Willenshaftigkeit, dass er nämlich alle seine Bedürfnisse vorbildlich reduziert und dann ein Stundenbuch liest und schreibt und auf alles verzichtet. Aber tief in ihm ist sozusagen das unausrottbare Ich viel stärker an der Arbeit und viel massiver noch und vereinnahmt, konsumiert im Grunde Gott selbst, den Höchsten und Absoluten.
Ja, also da ist auf jeden Fall viel dran. Und ich beschreibe es mal so, damit dieses Begriffspaar der Asket der Vergangenheit, von dem ich eben diesen positiveren Begriff des Asketen der Zukunft versuche abzugrenzen, um das auch nochmal ganz persönlich deutlich zu machen. Also ich hatte selber als Philosophiestudent, ich habe nicht Religionswissenschaften oder Theologie studiert, wie Faust sagen würde, sondern ich habe Philosophie studiert, aber diese Art der Selbstkasteiung, der Mortifikation, der reinen geistigen Existenz, all das waren Dinge, die mich durch mein Studium begleitet haben. Und also dieser Heroismus und das sich überwinden und diese extreme Disziplin und Willensstärke, das waren schon Dinge, zu denen war ich sehr verführt. Mhm. Und ich habe sie auch gelebt. Und habe...
Ist auch so ein jungen Männerding, nicht?
Ja, ich habe mich da durchaus auch gequält. Und das, was Sie jetzt sozusagen mit Luthers Worten kritisch beschreiben, diese merkwürdige Art von Heroismus und Erhabenheit, die durch den Verzicht kommt, wo man dann so ein bisschen durch die Mensa geht und denkt, ich habe es nicht nötig. Oder so diese Form von Überhebung, die da auch drin steckt, hätte mich eigentlich schon stutzig machen müssen, hat sie damals nicht. Sie hat mich damals nur auf eine Art unglücklich gemacht. Aber also insofern ist diese Figur des Asketen der Vergangenheit durchaus eine Figur, die ich durchlebt habe und die ich versucht habe, auch in dem Buch von mir nochmal abzustreifen und auch in den Fundus zu schieben, wenn ich das so sagen darf, um zu gucken, wo gehe ich jetzt eigentlich eher hin und was ist meine Art der positiven Weiterentwicklung dieses Begriffs. Und ich würde voll und ganz sagen, also wenn ich glaube, es geht im ersten Sinne um die Erkenntnis dessen, was sind meine Bedürfnisse und auch ein sehr ehrliches Verständnis davon, dass man diese Bedürfnisse wahrscheinlich mit sehr vielen anderen Menschen teilt und dass ein da sozusagen diese Arroganz der Erhabenheit oder dieses ich kann es noch besser als die anderen, sich überheben, dass man darauf auch verzichtet und dann einfach anerkennt, dass man auf eine Art und Weise ein Körperwesen ist, ein Gemeinschaftswesen ist und sich eben nicht diese Heldenrolle zuschreibt. Und ich glaube aber, dass daraus auch die Belohnung selber entsteht, wenn es wirklich gelingt, liegt diese Belohnung im Genügen, in dem Moment, dass es einem genügt. Und ich finde tatsächlich die Befriedigung, die ich daran finde, das gelingt mir natürlich nicht jeden Tag, aber die Momente, in denen es mir gelingt, sind von einer solchen Befriedigung, wo ich nur sagen kann, wenn ich manchmal mir die Sonne auf die Hände scheinen lasse, so gibt es eine Passage in dem Buch, da sitze, ein bisschen nachdenke und in die Landschaft gucke, denke, das reicht, das ist genug.
Ja, die alten Lateiner hätten gesagt, sattes est, also ausreichend, ja. Danke, hätten Danke gesagt, danke.
Ja. Und das hat auch was mit der Dankbarkeit zu tun, dass man diese Momente erleben kann, teilen darf und gleichzeitig eben dafür auch gar nicht so wahnsinnig viel braucht.
Jetzt komme ich aber nochmal die andere Vereinnahmung. Lieber ein liberal-protestantisches Buch, das hängt sich auf an dem Begriff der Asket der Zukunft. Es gab vor 100 Jahren eine große Mode von unterschiedlichen, ganz viele aus dem liberal-protestantischen Milieu kommt, die Religion der Zukunft. Christoph Beck, Religion der Zukunft. Und daraus ist die Anthroposophie entstanden, viele Grüppchen, die es längst nicht mehr gibt. Das völkische Christentum ist daraus entstanden. Also eine große Zukunft. Wir machen uns die Religion der Zukunft. In einigen aber auch immer noch präsent. Also das, was Albert Schweitzer gemacht hat, Ehrfurcht vor dem Leben, das ist im Grunde so eine Religion der Zukunft. Aber viele hat man schon längst wieder vergessen. Sie schreiben ja nicht Asket der Gegenwart, sondern der Zukunft. Und meine Frage ist, ob nicht auch in dem Buch eine Überforderung des Ichs drinstecken kann, zu viel Vertrauen in sich selbst. Ich muss das dann auch Ich muss auch noch die Askese schaffen. Also ich muss, also wie soll ich das denn eigentlich tun? Wie soll mir das eigentlich gelingen?
Durch Weglassen. Also eigentlich durch weniger.
Durch weniger.
Also eigentlich genau das Gegenteil von Überforderung. Natürlich gibt es dann vielleicht den Anspruch zu überlegen, okay, ich muss mein Leben ein bisschen aufräumen, aber diesen kleinen Schritt, glaube ich, muss man schon tun. Aber im Grunde geht es ja darum, von der Überforderung wegzukommen zu einer Vereinfachung und zu einer Form von Klarheit und vielleicht auch nochmal zu dem Thema Zukunft, warum ich da diesen etwas vollmundigen Begriff Zukunft genommen habe, weil es geht schon darum, dass Leben Veränderung ist und für uns gilt das, also sagen jetzt wirklich ein Verein eingemeindend, umso mehr, wenn man jetzt mal bedenkt, dass eben Veränderungsprozesse laufen wie Klimawandel und so weiter, in denen es ja sehr darum geht, inwieweit werden wir irgendwann das Objekt der Veränderung oder inwieweit sind wir noch Subjekt des sich Veränderns. Und ich glaube, dass wir da in einem Veränderungsprozess stecken, der nochmal sehr viel größer ist und der mit Zukunft zu tun hat und eben auch mit einer Frage, die man im Sinne der letzten Generation diesen Verzweiflungsprotestaktionen so verstehen kann. Aber man kann auch eben sagen, okay, ich versuche auch mich im Sinne der Zukunft und für eine Zukunft hin zu verändern. Also diese Form der Zukunftsorientierung im Sinne von einer vielleicht auch ökologischen, sozialen, anderen Welt, einer friedlichen Veränderung, die eben nicht mit Gewalt, auch nicht mit gewaltsamen Protest oder ähnlichen Verzweiflungsauswüchsen zu tun hat, sondern tatsächlich eben damit, dass man versteht, die Zeichen stehen auf Veränderung und ich suche nach einer Weise, mich zu verändern, die mich nicht eben jeden Morgen mit einem schlechten Gewissen aufwachen lässt, im Gefühl, ich lebe eigentlich das falsche Leben. Und dieser Adorno-Satz, den ich relativ am Anfang des Buches zitiere, also es gibt kein richtiges Leben im Falschen, das stimmt schon auf irgendeine Weise. Wenn man eine Gasheizung hat, hat man erstmal eine Gasheizung und so weiter. Aber trotzdem gibt es auch im falschen Leben eine richtige Richtung. Und natürlich sind ganz viele Probleme, in denen wir leben, systembedingt. Die können wir nicht als einzelne Person verändern. Und trotzdem haben wir eine gewisse Wirksamkeit über unser eigenes Leben. Und ich glaube, wenn wir die für uns in der richtigen Richtung verändern, dass das einem auch schon mehr das Gefühl gibt, an der Zukunft teilzuhaben, etwas für die Zukunft zu tun.
Darin dann ein optimistisches Buch oder ein Buch, das sich Zukunft zutraut. Man hat ja häufig das Gefühl, dass die allgemeine Stimmung ist, Zukunft war gestern. Gibt's gar nicht mehr.
Da würde ich es ja mit Luther halten. Selbst wenn es so wäre.
Ja,
lieber. Selbst wenn es so wäre, würde ich für eine gute Zukunft kämpfen. Selbst wenn morgen die Welt untergeht, würde ich es tun.
Eine Sache ist mir noch aufgefallen, das hatten Sie vorhin schon angesprochen, aber ich will es nochmal aufgreifen, weil mir aufgefallen ist, dass in diesem Buch, das eine Selbstbesinnung ist, zwei andere Personalpronomen relativ selten vorkommen, nämlich du und wir. Also einmal gibt es so eine Passage, da ist wir sozusagen vereinnahmt, wir Menschen, die was falsch machen, also als Problembeschreibung. Und da hänge ich noch so ein bisschen dran, weil du und wir ja sozusagen für den Asketen der Vergangenheit oder für den christlich sich auf das Wesentliche besinnen wesentlich ist, also jenseits von welches metaphysische Konzept hat man so, dass das Leben ausgeht und angelegt ist auf ein überweltliches Du, auf ein Du, und dass ich nicht alleine bin, sondern dass wir gemeinsam sind und dass ich am besten zu mir selber komme, wenn ich mich auch sozusagen mich mit anderen verbinde, nicht aufgebe, aber doch noch verbinde und dass ich das am besten rausfinde, was ich wirklich brauche, indem ich teile. Das sind so Aspekte, die jetzt nicht im Vordergrund Ihres Buches stehen, weil Sie ja noch nicht auch kein asoziales Buch geschrieben haben. Will ich doch nochmal fragen, wo käme denn das Du und Wir dann hier eigentlich vor in Ihren Gedanken, in der Anwendung dessen, was dann der Einzelne für sich herausgefunden hat?
In den Bedürfnissen. Also ich würde sagen, das sind elementare Bedürfnisse und sie gehören sozusagen zu dem, mit dem wir auf die Welt kommen. Also wenn der Neugeborene, die Neugeborene, der Säugling schreit, dann ist das natürlich einerseits Schmerz, Hunger, Luft holen. Es ist aber auch immer ein Schrei nach Aufmerksamkeit. Das Wichtigste, was einem begegnet, ist dann das Gesicht einer anderen Person, die sich über einen beugt und im besten Fall einfach lächelt und eine Ruhe ausstrahlt und eine Fürsorglichkeit. Und glaube, dieses, deswegen glaube ich sehr an das Du, und ich bin auch ganz sicher, dass sich die Frage, welche Bedürfnisse sind für mich die wesentlichen, dass sich diese Frage nur sozial und gemeinschaftlich beantworten lässt. Und trotzdem, glaube ich, ist Gemeinschaft auch nur so gut wie die Einzelnen, die sich selber, also ich würde es mal so sagen, man muss allein sein können, um mit anderen sein zu können, und umgekehrt. Und ich glaube, dass jetzt hier natürlich der Fokus auf dem, wenn man so möchte, der einsamen Wanderschaft erstmal liegt, weil ich glaube, die meisten Fehler liegen, also wenn ich jetzt auch auf mich selber schaue, liegen in einem Missverständnis einer selbst. Und ich glaube, dieser Klärungsprozess erlaubt es aber einem dann hoffentlich auf eine viel offenere Art und auch eine viel ehrlichere Art, wenn man sich seine Bedürfnisse eingestehen kann, in die Gemeinschaft zu gehen. Und ich finde das, was Sie bezüglich des Teilens gesagt haben, auch ganz wesentlich, weil letztlich ist es ein Buch, was auch versucht, die vorgegebenen Glücksdefinitionen der Ökonomie auszuhebeln. Also wo ja einfach Konsum, noch mehr Konsum, Wachstum im quantitativen Sinne ja die ganz großen Götzen sind, wenn man so will. Und ich glaube, dass es tatsächlich für einen ökonomisch denkenden Menschen fast eine Zumutung ist, das, was Sie gesagt haben. Wenn man sagt, durch das Teilen erlebe ich mich eigentlich mehr als durch das Raffen und Besitzen. Das würde ja sozusagen ganz viele ökonomische Glücksversprechen auf den Kopf stellen. Und trotzdem ist es so.
Ich habe noch so zwei, drei kleine Punkte. Und dann biegen wir mal so in die Schlusskurve, aber die will ich doch noch stellen. Das eine ist sozusagen die Abgrenzung vom Asketen der Vergangenheit ist deutlich, aber darunter daneben, Sie haben es auch schon anklingen lassen, gibt es jetzt keine religiösen Bekenntnisse, aber doch so ein paar Tendenzen, die man auch, wo sich so eine spirituelle Musikalität zeigt. Also da kommt plötzlich das Wort, das Unverfügbare kommt. Das Unverfügbare kommt. Ja, was ist das eigentlich? Und dann aber noch vielleicht viel einfacher und elementarer, dass Sie in einem Kapitel die Frage durchspielen, ich wache morgens auf und frage mich, bin ich froh, am Leben zu sein? Bin ich froh? Das fand ich sehr schön. Bin ich froh, am Leben zu sein? Nicht, damit man dann neurotisch guckt, wie glücklich bin ich jetzt gerade auf der Skala, sondern bin ich einfach froh. Und dann stellt man meistens fest, ach ja, eigentlich schon. Und dann kommt man zu der Dankbarkeit als einer Quelle von allem, ich würde sagen, auch des Glaubens oder einer der Hauptgeschichten. Also das waren so zwei kleine Beobachtungen, wo ich dachte, na, da ist doch so eine spirituelle Neugier oder Musikalität.
Ja, ich finde, das Unverfügbare ist natürlich auch mitunter ein sehr stark religiöser Begriff. Und gleichzeitig finde ich, ist es ein ganz wichtiger Gegenbegriff zu Tendenzen unserer Zeit, die ja die Verfügbarkeit von allem als große fast Utopie ausgegeben hat. Und ich glaube, es ist einfach, erstmal ist es eine Lüge, sowieso. Allein durch die Endlichkeit wissen wir, dass es keine unendliche Verfügbarkeit von allem gibt. Und gleichzeitig ist es für das Individuum etwas, was fast eine Unerträglichkeit darstellt. Und deswegen ist es für mich ein ganz wertvoller Gegenbegriff auch gegen die Ideologie der Verfügbarkeit von allem. Weil es ja sehr viel um Sinnfragen geht, gibt es so zwei Antworten darauf. Die Grundsatzantwort auf die Frage des Sinns ist wirklich, bin ich froh, am Leben zu sein? Wenn man das bejahen kann, morgens beim Aufwachen, das ist eine gute Antwort. Und ich glaube, das maximale Richtungserlebnis, wo deutlich wird, dass Richtung auch Sinn ist, ist, wenn man die Richtung kennt. Wenn man weiß, ich bin auf dem Weg, auf dem richtigen Weg. Und für diejenigen, die sich das vielleicht nicht so ganz allgemein vorstellen können oder das direkt in was übersetzen können, ich kann es von Lesereisen erzählen. Ich weiß nie, wenn ich losfahre, bin ich auf dem richtigen Weg. Aber ich weiß immer, auf dem Nachhauseweg fühlt sich das richtig an. Und allein das eines der größten Werke der Weltliteratur, die Odyssee, von einer 10-jährigen Heimfahrt handelt. Also das zeigt, welcher Sinn in diesem Nachhausekommen, diesem tiefen Bedürfnis zu kommen steckt. Und insofern kann man sich, glaube ich, schon vorstellen, ein Weg, ein Nachhauseweg, hat im besten Fall einen Sinn, weil man die richtige Richtung weiß. Und wenn man dann zu Hause ankommt und froh ist, am Leben zu sein, weiß man auch, man hat ein gutes Zuhause.
Passt das auch zu, das wollte ich Sie nämlich fragen, weil ich weiß oder gelesen habe, dass Sie ein großartiger, großer, leidenschaftlicher Schwimmer sind. Und zur Askese gehört das Üben, also nicht nur so der Verzicht, sondern auch das Einüben regelmäßig. Das wird zum, ist dieses, die Richtung Wissen und nach Hause kommen, dann auch etwas, was Sie mit dem Schwimmen verbinden?
Also das Schwimmen ist tatsächlich für mich ein gigantisches Thema und ich versuche es mal sozusagen der Sache zuliebe kurz zu machen. Es ist natürlich schon eine Welt, in die eine Gegenwelt, die Welt des Wassers ist eine wandelbare, unwägbare, eine Welt, von der man, wenn man jetzt in offenen Gewässern schwimmt, auch nicht immer weiß, komme ich wieder zurück, schaffe ich das oder was lauert unter der Oberfläche und so weiter. Es ist eine Welt, in der es durchaus auch Ängste gibt. Also ich kann jeden Menschen verstehen, der wasserscheu ist, der sich vielleicht auch vor dem Wasser ängstigt. Und gleichzeitig kann ich nur sagen, aus meinen Schwimmerfahrungen, ich bin immer vom Wasser auch wieder belohnt worden. Erkenntnis, also das Wasser ist in vielen Religionen ja ein auch hochgradig spirituelles Element und das Schwimmen ist eben auch insofern ritualisiert, weil es sehr viel auf Wiederholungen basiert. Also die Bewegung beim Kraulschwimmen, ich bin Kraulschwimmer, ist eigentlich immer die gleiche und man macht sie sozusagen ständig unentwegt. Man erlebt seinen eigenen Atem im Wasser und ist sozusagen fast in einer Art ritualisierten Form der Meditation, nur in der Bewegung. Das Beste aber, was mir dabei zuteil wird, und das kann für viele Menschen in ganz anderen Kontexten was völlig anderes sein, ist, es ist eine Art der Konzentration. Und wenn man unsere Zeit beschreiben will, dann ist es eine der maximalen Zerstreuung. Die Unterhaltungsindustrie hat alles daran gesetzt, uns zu wahnsinnig zerstreuten Menschen zu machen. Und man merkt ja auch bei Schülerinnen und Schülern, ich merke es auch teilweise an mir selber, Aufmerksamkeitsspannen werden immer kürzer. Also eine der wichtigsten Kulturtechniken, die wir haben, nämlich die Konzentration, die uns überhaupt dahin gebracht hat, dass wir jetzt da sind, wo wir sind, weil viele Erfindungen, viele Errungenschaften werden ohne Konzentration, alle Bücher und so weiter werden ohne Konzentration nicht möglich. Und diese Kulturtechnik müssen wir gerade sehr ringen. Und das Schwimmen ist für mich immer auch eine Art, mich zu konzentrieren.
Konzentration und Wiederholung.
Ja.
Immer wieder dasselbe machen, immer dieselbe Bewegung.
Und da wird dann der Kopf auf eine Art auch frei. Also und diese Freiheit im Geiste, wo manche Leute denken, du zählst ja die ganze Zeit nur die Kacheln, wie monoton ist das denn? Genau da entsteht die Konzentration und die Freiheit in Gedanken. Und deswegen, glaube ich, ist das auch eine Art Gegenmittel gegen die totale Zerstreuung.
Einer meiner Lieblingsdichter, ganz unchristlich, Philip Larkin, hat mal in einem Gedicht geschrieben, wenn ich eine Religion gründen würde, was ich nie tun würde, würde ich sie auf Wasser gründen.
Sehr guter Satz.
Und dann kommt das ausgeführt. Zum Schluss, hat sich durch das Schreiben dieses Buches für Sie selber etwas verändert? Also manchmal schreibt man ein Buch, dann will man etwas loswerden, was man immer schon im Kopf hatte und dann ist es fertig und dann ist man froh. Oder manchmal arbeitet man an einem Buch und dadurch kommt man erst in das Thema und dann am Ende hat man doch noch mal was anders gesehen oder erlebt oder...
Also es hat sich für mich was verändert. Ja, also für mich hat sich sehr viel verändert. Für mich ist es ein Buch, das tatsächlich immer weitergeht. Ich hatte zwar das Gefühl, dass ich diesen Weg, der dann auch als Weg durch diese verschiedenen Stunden eines Tages beschrieben ist, den bin ich gegangen und ich habe versucht, ihn natürlich dann auch für Leserinnen und Leser in der Form der Schrift und der Form der Verdichtung so wahr wie möglich zu Papier zu bringen. Aber apropos Gemeinschaft oder das Wir und das Du, die Gespräche, die ich darüber geführt habe, sind so unendlich reich und auch das Gespräch jetzt mit Ihnen ist nochmal so anders als viele, viele andere Gespräche. Ich habe wirklich schon sehr viele Gespräche geführt, die ich geführt habe und es kommen immer wieder neue Aspekte. Das heißt, für mich ist das tatsächlich so meine unendliche Geschichte, wenn ich so sagen darf. Das Buch geht in gewisser Weise durch die Gespräche, die ich führe, immer weiter. Ich kriege so viele Zuschriften, ich kriege so viele Mails und es ist immer wieder ein anderer Satz. Also mir schreiben Leute Sätze, die ich selber gar nicht mehr so auf dem gedanklichen Radar habe, werden auf einmal als Sätze kenntlich, die einer anderen Person gerade besonders wichtig sind. Und insofern ist es tatsächlich ein Buch, das im Lesen und im Leben für mich immer weitergeht.
Und das führt zu der schönen Paradoxie, dass das auch ein sehr erfolgreiches Buch ist. Die haben wir vorhin geschrieben. Es ist ein Bestseller. Also eigentlich sollte ja ein das Käsebuch sich wirklich gar nicht verkaufen.
Genau.
Aber nein, es ist auch ganz schön, weil es tatsächlich anspricht. Und das eine ist, dass Menschen das Buch kaufen. Schöner aber noch ist, wenn sie das Buch tatsächlich auch lesen und dann auch noch mal eine Reaktion geben und ein Gespräch eröffnen und ermöglichen. Und da kann ich mir vorstellen, dass Sie auf Ihren Lesungen noch viel erleben werden.
Ja, also das Schönste ist eigentlich auf Lesungen, wenn man dann, ich mache Lesungen immer in Verbindung mit einem Gespräch. Die Gespräche sind sehr, sehr verschieden, sehr überraschend. Und das Schönste ist aber dann, wenn ich nach Hause gehe und das ganze Signieren ist vorbei und man tritt dann aus dem Salon oder Literaturhaus, was auch immer, und die Leute stehen noch vor der Tür und reden. Und zwar über die Gedanken, die sie mitgenommen haben oder die Gedanken, die sie beschäftigen. Und muss gar nicht immer nur Zustimmung sein. Es kann auch eine kritische Frage oder auch eine Form von Irritation oder so sein. Aber dass das Gespräch weitergeht. Und insofern würde ich auch sagen, also deswegen ist es mir so wichtig. Ich fühle mich manchmal da so ein bisschen in so einer quasi missionarischen Rolle. Es geht mir tatsächlich da um den Gedanken und das ist ja jetzt auch kein Gedanke, den nur ich habe oder der jetzt irgendwie mit meiner Person im engsten Sinne verbunden ist. Aber ich glaube, es ist wirklich ein Gedanke, der gerade in dieser Zeit am richtigen Platz ist. Und deswegen freue ich mich natürlich über diese große Resonanz, weil sie eben auch letztlich mit meiner Person nur bedingt zu tun hat.
Und man soll sich nicht schämen, wenn man mal im Leben auch die Rolle des Predigers einnimmt. Das kann die Welt auch gebrauchen. Vielen herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Ein bisschen Werbung mache ich aber doch, nämlich einerseits für die von mir heiß und innig geliebte Literaturkirche Jacobi in Hildesheim, 27. Juni. Das ist auch ein ganz besonderer, toller Ort und ein tolles Publikum. Also da können Sie sich schon mal freuen. Und wer nicht in der Nähe von Hildesheim weiter im Umkreis lebt, dem empfehle ich einfach das Buch Jon von Düffel, das Wenige und das Wesentliche. Entschuldigung. Vielen Dank. Jetzt müssen Sie zum Theater eilen. Ich danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ja, sehr gerne.